Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Philipp Schmid und heute zu Gast ist der Schweizer Reisejournalist Christoph Ammann. Herzlich willkommen. Sie kommen aus der Schweiz und es ist eigentlich ganz interessant, weil für uns aus Norddeutschland ist die Schweiz natürlich auch ein Reiseziel in gewisser Weise. Für Sie ist es Heimat und für Sie ist vielleicht Norddeutschland, Amrum, Usedom, der Harz eher ein Reiseziel. Ist es was man feststellt in der Tätigkeit als Reisejournalist, dass Heimat und Traumziele immer unterschiedlich sind, je nachdem, wo man wohnt?
Oh, ich würde das nicht unbedingt sagen, wenn ich irgendwo unterwegs bin in der Welt, sei das nun im Fernen Osten, in Arabien, sehr oft aber auch Deutschland, dann ist eigentlich auch mein Traumziel das Zuhause, das Dorf, wo ich wohne. Ich wohne zwischen Zürich und Schaffhausen in der Nähe des Rheinfalls in einer sehr lieblichen, schönen Gegend in Martalen und dann ist das eigentlich auch das Traumziel, weil ich fahre jedes Mal sehr gerne wieder nach Hause.
Also es ist schön zu verreisen, auch schön dann wieder nach Hause zu kommen.
Genau, das würde ich so sagen. Also ich fahre immer wieder sehr gerne nach Hause.
Haben Sie denn Ihre Heimat mal beschrieben aus der Sicht eines Reisejournalisten, der nicht dort lange ist, sondern es vielleicht zum ersten Mal erleben könnte?
Ja, ich habe schon einige Berichte gemacht über meine Heimat, aber jetzt nicht exzessiv, weil es ist eigentlich auch keine Tourismusdestination, obwohl wir im drittschönsten Dorf der Schweiz leben, ein Dorf mit fast lauter Fachwerkbauten. Ich bin im ganz schönen Fachwerkbau auch aufgewachsen. Das ist keine Tourismusdestination. Ich habe aber schon Geschichten gemacht drüber, habe auch schon mit Berühmtheiten das Dorf wandert und beschrieben, dann wie das so läuft.
Wenn es ein kleines Dorf ist, dann sagt man ja gerne, man möchte aus der Enge entfliehen und hinaus in die weite Welt. War es bei Ihnen so?
Ich würde das nicht unbedingt so sagen. Ich arbeite ja in Zürich und das ist so eine kleine Großstadt. Also tagsüber bin ich in Zürich, genieße dann am Abend wieder die Nestwärme und in Zürich habe ich das Weltoffene, das politisch Liberale und dann komme ich ganz gut wieder zurecht mit der etwas engen kleinen Welt des Dorfes, der überschaubaren Welt.
Maria João Pires war das mit dem Rondo alla Turca aus der Klaviersonate A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Klassik à la carte auf NDR Kultur und der Schweizer Reisejournalist Christoph Ammann ist heute bei uns. Manchmal entdeckt man ja auch in den Musikstücken relativ viele Länder. Wir hatten eine portugiesische Pianistin mit einem Rondo alla Turca aus Österreich von einem österreichischen Komponisten. Können Sie sagen, was ist der... Ist vielleicht ein bisschen eine philosophische Frage, aber was ist der schönste Ort auf der Welt?
Der schönste Ort auf der Welt? Da gibt es natürlich viele schöne Orte. Ich mag mich erinnern an eine kleine Bucht in der Antarktis, als wir da mit einem Expeditionsschiff vor Anker gingen, als plötzlich ein Wal aus dem Wasser auch da auftauchte. Es gefallen mir aber auch Großstädte wie Dubai oder New York oder Bangkok und natürlich die Traumstrände von Asien und natürlich auch die Schweizer Seen und Berge. Also einen bestimmten schönsten Ort der Welt kenne ich nicht.
Das macht vielleicht auch einen Reisejournalisten aus, dass er jeden Ort dann irgendwie auf seine Weise schön findet, bei dem Touristen sagen, nee, ist nicht so meins, aber der Reisejournalist muss ja trotzdem immer noch was Schönes finden.
Also es gibt eigentlich hinter jedem Ort Geschichten und Menschen zu entdecken und ich sehe das nicht so eng, aber ich habe noch jedes Mal eine Geschichte nach Hause gebracht und fand den Ort irgendwie auch schön. Also nicht, dass man jetzt dort für ewig leben möchte, aber es gibt überall was zu entdecken.
Ist es denn wichtig als Journalist, den Punkt zu erwischen, an dem man die Reportage schreibt? Gibt es einen Punkt, wo man sagt, wenn ich wieder zurück bin in der Schweiz, dann kann ich darüber nicht mehr schreiben, sondern ich muss es gleich fertig schreiben?
Nein, das jeder arbeitet anders. Bei mir ist es so, ich mache mir meine Notizen, die speichere ich auf Tonband, dann schreibe ich die ab im Computer und dann entweder schreibe ich die Geschichte gleich durch oder dann kann ich das auch gut lagern und dann die Erinnerungen wieder hervorkramen, ein halbes Jahr später schreiben. Können aber nicht alle, aber ich kann das relativ gut. Also ich kann dann gut wieder eintauchen in die Düfte, in die Ambiance zu den Menschen und muss natürlich nachher dann auch nochmal die Fakten überprüfen oder überprüfen lassen.
Also die Erinnerung ist meistens so, wie man es selbst dann auch erlebt hat, oder kann es sein, dass die Erinnerung eine andere ist?
Nein, das ist so, wie man es erlebt hat. Ich kann gut den Film wieder abrollen lassen.
Mhm. Was ist das Wichtige an einer Reportage, die Sehnsucht zu wecken, auch im Leser?
Auf jeden Fall. Also wir schreiben nie vorsätzlich über Orte, die nicht gefallen, wo wir nicht hinreisen würden. Aber wir zeigen auch die bitteren oder die negativeren Seite, wollen aber den Leser auch träumen lassen und Sehnsüchte wecken.
Mhm. Aber die negative Seite gehört vielleicht manchmal dazu zur Schönheit.
Auf jeden Fall. Also ich war jetzt gerade eben auf Sylt und das ist eine wunderschöne Insel. Ganz toll, wie man da nahe dem Wetter ist. Aber die Insel hat natürlich auch negative Seiten mit dem Verkehr, mit den hohen Preisen, die Einheimischen vertreiben. Und ich denke, das muss auch in eine Reportage rein.
Gibt es eine bestimmte Liste an Punkten, bei denen man sagt, das muss rein in die Reportage?
Nein. Jede Reportage ist anders und man muss aber sicher dem Leser genau erklären, wo man ist, wie man hinkommt und was da für Saisonalitäten sind und wie die Bedingungen sind. Aber sonst ist man da ziemlich frei.
Gibt es denn manchmal, dass Tourismusbüros zum Beispiel sagen, wir möchten das aber gerne vorher lesen, bevor es veröffentlicht wird?
Es gibt solche Forderungen. Ich hatte gerade kürzlich so einen Fall, wo ein Reiseveranstalter sagte, wir unterstützen Sie, aber wenn die Geschichte nicht nach unserem Gusto ausfällt, dann müssen Sie rückwirkend was bezahlen. Da haben wir dich abgelehnt.
Mhm. Adios Granada heißt das nächste Stück, das wir jetzt hören. Waren Sie schon mal?
Nein, war ich noch nie.
Ah. Musik, die Sehnsucht weckt, die Fernweh weckt. Adios Granada hieß dieses Stück von Rafael Calleja Gomez mit Patricia Petitbon und dem Orchester Nacional de España. Kompliziert zu sprechen. Klassik à la carte auf NR Kultur mit dem Schweizer Reisejournalisten Christoph Ammann. Wie ist es bei Ihnen mit der Sprache? Wie wichtig ist es, die Sprache eines Landes zumindest zu kennen oder sie vielleicht auch zu hören, um das Land zu verstehen?
Ich denke, das ist sehr wichtig, wobei es ist natürlich unmöglich, alle Sprachen zu kennen. Aber ja. Mein Italienisch, das klingt natürlich nach Süden, Brasilianisch, Portugiesisch, nach Samba und schönen Stränden und schönen Menschen, wenn man das etwas klischeehaft sagen will. Aber richtig gut spreche ich eigentlich nur Englisch, verstehe relativ gut Französisch, verstehe etwas Spanisch und etwas Italienisch.
Da haben die Schweizer immer ein bisschen einen Vorteil, denkt man, mit Französisch und Italienisch.
Ja, natürlich. Also Französisch, da wurden wir während 7 Jahren im Gymnasium damit gequält. Das könnte ich mit einem Refreshment innerhalb von einem Monat sicher wieder fließend sprechen. Aber es ist eine schwierige Sprache und wenn ich mit Genf oder Lausanne telefoniere, dann einigen wir uns meist auf Englisch.
Seit den 80er Jahren sind Sie Journalist in der Schweiz, leiten die Reiseredaktion von der Sonntagszeitung, vom Tagesanzeiger und vom Bund. Was hat Ihre große Lust an der Reiseschriftstellerei geweckt?
Ich kam Mitte 80er Jahre eher zufälligerweise zum Reisen, weil das Ressort damals verwaist war bei der Zeitung, wo ich damals arbeitete. Und das hat sich dann immer so mehr ergeben. Ich bin in diese Branche eingestiegen und habe natürlich vor allem auch das ganze Business dahinter interessiert mich, die Hintergründe. Und es ist gar nicht mehr um nur das Reisen sondern dass die Menschen, die dahinter stehen, die Strukturen, die Geschäfte, das finde ich extrem spannend und auch natürlich auch die Entwicklung in den letzten 30 Jahren, die ich verfolgen durfte. Und so hat sich das eine mit dem anderen verbunden.
Was gehört alles dazu zur Arbeit eines Redaktors, sagt man in der Schweiz, bei uns sagt man Redakteur?
Also es ist vor allem viel, viel Planungsarbeit. Ich muss für zwei Zeitungen, also für die Sonntagszeitung, das ist die größte seriöse Sonntagszeitung in der Schweiz, und den Tagesanzeiger und den Bund, das sind zwei sehr große Tageszeitungen, muss ich die Reiseteile planen. Und ich habe da zum Teil einen Vorlauf von einem Jahr. Also ich muss im Januar, Februar Wintergeschichten, Schneegeschichten machen oder machen lassen oder bestellen bei Mitarbeitern, damit ich die dann im November bringen kann. Also man muss sehr, sehr vielschichtig planen und ich muss die Texte einkaufen, umschreiben, redigieren und ich muss natürlich meine eigenen Reisen planen und dann natürlich, was so auf einer Redaktion anliegt, mit Anzeigenabteilung, mit Chefredakteuren, mit anderen Ressorts, ist sehr, sehr vielschichtig.
Man hat vermutlich schon öfters gesagt, ein Text in einer Zeitung über ein Reiseziel zu schreiben, das wird irgendwann abnehmen, weil die Menschen sich das im Internet angucken oder weil sie durch virtuelle Brillen oder so da selbst hinreisen können. Aber es hat doch eine Tradition, die immer noch Bestand hat.
Natürlich, also die vor allem am Sonntag wollen die Leute im Print was lesen, wollen genießen, wollen träumen und das wird sicher nicht verschwinden am Sonntag. Kann aber sein, dass die Online-Berichterstattung den Print unter der Woche irgendwann mal ablösen wird, je nachdem.
Aber es macht eigentlich oft gerade den Reiz aus, eben nicht zu überflutet zu sein, sondern wirklich sich auf einen Text konzentrieren und den zu lesen.
Genau, also man kann am Sonntag dann sich aufs Sofa in einer Tasse Kaffee zurückziehen und in den dicken Zeitungsbünden schmökern. Das hat sehr viel mit Genuss zu tun und das bestätigen mir auch immer wieder Leute, die das sehr gerne machen, die dann auch die Sachen auch weglegen und bei der nächsten Reise nach vorziehen oder später mal lesen. Das hat einen großen Wert.
Und es ist bestimmt auch ein großer Austausch von Menschen, die sagen, ich war jetzt auch mal da und ich habe es aber ganz anders erlebt oder ich habe es genauso erlebt.
Es kommt darauf an, die Feedbacks sind nicht so wahnsinnig. Also das ist beim Online anders, da kommentiert jeder, aber es ist eine relativ große Hemmschwelle, dass jetzt ein Leser anruft und sagt, sie in Dubai war dann die Scheich Said Road immer verstopft, nicht so, wie sie das geschrieben haben. Oder in Thailand war das Wetter schlecht und nicht so sonnig, wie sie geschrieben haben. Diese Feedbacks kommen eigentlich relativ selten.
Was wäre das Schönste, was so ein Artikel auslösen kann bei einem Leser aus Ihrer Sicht?
Oh, wenn der ein Ticket bucht und dahin fliegt und sagt, toll, möchte ich unbedingt hin. Ich hatte jetzt gerade so eine Sache, ich war vor 3 Wochen auf den ostfriesischen Inseln in Jüst, hatte dann gleich eine Geschichte über Jüst geschrieben und da habe ich sehr, sehr viele Bekannte haben mich darauf angesprochen und dann gesagt, wenn das nur nicht so verdammt weit weg wäre, da möchte ich hin. Geil, hast du das gemacht.
Die Sendung Klassik à la carte heute mit dem Schweizer Reisejournalisten Christoph Ammann, der unter anderem für die Sonntagszeitung, für den Tagesanzeiger und den Bund in der Schweiz schreibt, große Reisereportagen schon geschrieben hat über alle Welt. Ich würde einen kleinen Abschnitt einer Reportage, den Beginn einer Reportage, gerne mal lesen. In der Welt ist er auch erschienen bei uns in Deutschland und in der Sonntagszeitung in Zürich. An diesem etwas kühlen Sommermorgen schwebt eine Dampfwolke über dem See. Aus dem Dunst leuchten bunte Badekappen und bonbonfarbene Styroporringe. Andächtig ziehen Paare ihre Runden im Wasser, andere Badende klammern sich an Metall- und Holzverstrebungen. Das milchige Nass scheint grundlos, beinahe zärtlich umspielt das 35 Grad Celsius warme Wasser den Körper. Nach 20 Minuten werden die Glieder allmählich bleiern, Zeit auf festen Boden zu klettern. Über Lautsprecher folgt die mehrsprachige Bestätigung, sie sollten nicht länger als eine halbe Stunde im Thermalwasser verbringen. Badefreuden im größten natürlichen Thermalsee der Welt. Es ist die Hauptattraktion im ungarischen Kurort Hévíz. Schöner Text und sehr lyrisch, sehr plastisch geschrieben. Können Sie sich daran erinnern, wie es dort aussieht?
Ja, natürlich. Ich war schon dreimal dort und kann das gut nachvollziehen. Ich habe auch immer noch diesen Schwefelgeruch in der Nase. Den werden Sie Ihr Lebtag nie vergessen. Kann mich sehr gut erinnern, ja klar.
Etwas, was man auch als Leser sofort vor Augen hat. Besonders auch deshalb, weil, worüber wir noch nicht gesprochen haben, Sie seit 2010 blind sind.
Das stimmt.
Eine Augenkrankheit, die sich langsam bemerkbar macht, von der Sie schon wussten, dass Sie sie bekommen würden, die dann relativ schnell auch zur Blindheit geführt hat. Wie haben Sie das erlebt, als Sie merkten, jetzt beginnt das?
Das hat sich natürlich einige Jahre vor 2010 angekündigt. Mein Sehvermögen wurde immer schlechter. Ich habe das zum Teil etwas verdrängt und kompensiert. Und dann im Jahr 2010, nach dem Sommer war es soweit, haben sich die Augen dramatisch verschlechtert und ich wurde, sagen wir, innerhalb von einem guten halben Jahr wurde ich blind.
Dramatisch verschlechtert heißt, Sie haben gemerkt, ich sehe nicht mehr gut, oder?
Ja, ich sah einfach immer schlechter und der Sichtwinkel wurde immer enger und irgendwann war das so weit, dass ich wirklich mir sagen musste, Mensch, du bist jetzt invalid, du bist praktisch jetzt blind, da musst du jetzt dazu stehen, gibt es kein Zurück mehr.
Sie wussten schon, dass es irgendwann mal ausbrechen wird, diese Krankheit?
Genau, das ist Retinitis pigmentosa und die Netzhautdegeneration, das ist eine Erbkrankheit. Mein Vater hat das auch schon gehabt und ich wusste das schon, seit ich ein 12-jähriger Knabe bin, dass ich diese Krankheit auch habe, weil ich war eigentlich zeitlebens nachtblind. Ich habe immer viel schlechter gesehen als meine Kollegen und hatte als kleiner Junge im Wald natürlich nur das Schwarz vor mir. Und dann habe ich das aber über Jahrzehnte eigentlich recht gut im Griff gehabt und natürlich auch verdrängt. Aber irgendwo hing das Damoklesschwert, dass ich da mal blind werde. Ich habe gehofft, das kommt etwas später. Und dann war es halt soweit und ich musste mich ins Schicksal fügen.
Wissen Sie, ob man damals gedacht hat, wann, oder ob man sich damals entschlossen hat, wann man ihnen das sagt, dass es irgendwann mal so sein wird?
Nö, ich war mit meiner Mutter beim Augenarzt und der hat gesagt, ja, du hast es auch.
Hm. Denkt man da nicht, das Leben ist in gewisser Weise auch zu Ende, zumindest das Leben als Reisejournalist?
Als ich dann wirklich blind wurde, 2010, 2011, habe ich natürlich schon mich gefragt, wie geht das weiter? Ich ging dann weniger ums Reisen als um meinen Job als Journalist und ich habe relativ früh meinen damaligen Chefredakteur Martin Spieler reinen Wein eingeschenkt, bin zu ihm gegangen und habe gesagt, du, ich werde blind und ich weiß nicht, wie das weitergeht. Es gibt aber technische Hilfsmittel, die ich werde weiterhin schreiben, arbeiten können. Da hat er gesagt, Christoph, mach dir keine Sorgen, solange du deine Leistung bringst, ist es mir eigentlich egal, ob du was siehst oder nicht. Du kannst deinen Job behalten und das war natürlich schon mal sehr, sehr beruhigend, weil es gab dann eigentlich nie ein existenzielles Problem.
Innerhalb eines halben Jahres sind Sie ganz blind geworden, haben Sie gerade gesagt. Man sagt ja immer, der Verlust des Augenlichts. Können Sie bei allem Verlust auch sagen, was dadurch ein Gewinn geworden ist, auch für Ihre Arbeit?
Ich, so komisch das klingt, ich schaue viel näher hin. Also ich denke, ich bin der seriösere und bessere Journalist geworden, weil ich kann mir und will mir keine Fehler erlauben. Ich frage immer ganz genau nach, wie sieht das aus? Wie ist die Farbe? Wie sehen diese Styropor-Dinger in Hévíz auf? Und dann wird mir gesagt, das sind Bonbonfarben. Und dann schreibe ich das auf oder spreche es auf mein Tonband. Ich denke, ich bin gewissenhafter geworden. Ich bin in einem gewissen Sinn auch etwas ernsthafter geworden. Und ich erlebe natürlich jetzt die anderen Sinne viel stärker. Die sind nicht besser geworden, aber ich muss mich mehr auf meine anderen Sinne verlassen. Also ich spüre den Wind, ich rieche, ich taste. Das ist sicher ein Gewinn.
Ist es zu philosophisch gesagt, wenn man wie beim kleinen Prinzen sagt, man sieht mit dem Herzen gut? Sehen Sie mit dem Herzen?
Glaube ich schon. Also ich bin empathischer geworden. Ich habe ein relativ gutes Gespür für Leute entwickelt, rein schon über die Stimme und wie sie sich mir gegenüber verhalten. Und vorher war das gar nicht so notwendig. Ist man oft auch ungerecht gewesen gegenüber Leuten, die einem vielleicht vom Äußeren her nicht so gepasst haben. Und jetzt bin ich da sehr, sehr neutral.
Es ist ja eigentlich Radio im Grunde auch eine Form des Journalismus, in der man nichts sehen kann. Ein ganz toller Kollege von mir hat mal gesagt, es ist ein bisschen so, wie wenn man sich Geschichten erzählt am Lagerfeuer, nachdem das Lagerfeuer ausgegangen ist.
Das kann man so sagen. Man nimmt die Welt halt ganz anders wahr und ist natürlich auch mehr auf Sprache angewiesen, dass dann die Sprache bunt ist, dass die Sprache beschreibend ist, dass die Sprache präzise ist. Und das hat mir vielleicht sogar geholfen am Schluss.
Also niemand, der diesen Artikel liest, aus dem ich gerade den Anfang gelesen habe, würde denken, dass es jemand geschrieben hat, der nicht sehen kann.
Ja, also das ist halt dann auch mit Arbeit verbunden, dass man wirklich diese Informationen speichert und dass man die sich einholt und dann geht das schon. Ich glaube, ich habe diese Fähigkeit recht gut entwickelt und glaube, meine Texte sind nicht schlechter geworden, seit ich blind bin.
Die Sendung Klassik à la carte heute mit dem Schweizer Reisejournalisten Christoph Ammann, der, wie wir gehört haben, nach einem schon langen Berufsleben dann vor 7 Jahren vollständig erblindet ist und trotzdem noch wunderbare, anrührende Reportagen schreibt und sehr plastische Reportagen schreibt, so wie die wir gerade gehört haben. Sie haben gesagt, innerhalb eines halben Jahres sind Sie vollständig erblindet. Hat man da nicht das Bedürfnis, möglichst viel noch zu sehen und möglichst viel noch aufzunehmen? Oder was waren so die großen Befürchtungen, was Sie dann nicht mehr sehen können?
Also in der Zeit hatte ich das Bedürfnis gar nicht, jetzt noch viel zu sehen. Ich war viel zu fest mit mir beschäftigt, mit diesem Prozess. Und es ging irgendwie einfach erstmal auch ums Überleben im Beruf und im Alltag. Ich muss mich ja völlig umorganisieren. Ich war plötzlich auf Begleitung in gewissen Situationen angewiesen. Ich konnte meine Bank- und Administrativsachen zu Hause nicht mehr alleine machen. Habe ich vorher immer alleine gemacht. Plötzlich brauchte ich die Hilfe von meiner Frau. Also da waren ganz praktische Dinge eher im Vordergrund.
Das heißt, Sie haben auch keine Erinnerung daran, was das Letzte gewesen ist, was Sie gesehen haben?
Nein, das kann ich so nicht sagen. Also wir waren zum Beispiel noch im Herbst 2010 waren wir im Salzburger Land in den Ferien am Mondsee und allein und so. Da mag ich mich noch dran erinnern. Und dann ist es dann einfach Schritt für Schritt dann so gekommen.
Sie können bestimmt verstehen, dass viele Menschen auch etwas verunsichert sind, wie man umzugehen hat mit einem blinden Menschen. Stört Sie diese Unsicherheit oder können Sie es auch nachvollziehen?
Ich kann es nachvollziehen. Was mich zum Teil stört, dass man als Blinder man nicht immer für voll genommen wird, dass man zum Teil einfach geduzt wird oder denkt, er ist vielleicht auch geistig nicht ganz klar im Kopf oder ein Blinder ist von Haus auf ein armer Teufel, hat kein Geld. Also es passiert mir jede Woche in der Schweiz, dass mich Leute zurechtweisen, sagen sie, das ist die erste Klasse im Zug, dort vorne ist die zweite Klasse, laufen Sie weiter. Und dabei bin ich seit Jahr und Tag im Besitz eines Generalabos für die Schweizer Bundesbahnen und so. Und das nervt natürlich, aber ich verstehe es irgendwo auch. Also man kennt mich, die Leute kennen mich ja nicht, wissen nicht, dass ich normal arbeite und nicht irgendwie von der Sozialversorgung lebe.
Also Sie würden, obwohl das in gewisser Weise eine Bereicherung auch für Ihre Arbeit ist, trotzdem natürlich von einer Behinderung sprechen?
Natürlich. Ich bin behindert, ich bin limitiert. Ich muss immer alles organisieren im Voraus. Also ich muss jetzt hierher mit dem Taxi kommen, konnte nicht mit dem Bus oder Straßenbahn oder U-Bahn herkommen. All diese Sachen, die sind... Das ist man eingeschränkt, muss immer im Voraus denken, was machst du morgen, was machst du dann. Auch auf meinen Reisen brauche ich in der Regel einfach eine Begleitung.
Das heißt, die Begleitung, die Sie auch hinbringt zu den gewissen Plätzen, oder ist es möglich, einfach mal so ins Blaue auch hineinzugehen und zu sagen, wir erkunden etwas?
An fremden Orten geht das nicht. Also ich komme zurecht in meinem Dorf, in den Städten, wo ich öfter mal bin. Aber an fremden Orten brauche ich mehr Begleitung. Entweder Leute vor Ort, die genau wissen, auf wen sie sich einlassen, wie zum Beispiel damals in Ungarn. Da hat mich eine sehr nette jüngere Dame vom Tourismusamt begleitet. Oder dann organisiere ich im Voraus eine Begleitung, die dann mit mir kommt.
Man würde denken, es wäre auch günstig, jetzt zum Beispiel für Blinde Reiseempfehlungen zu schreiben, aber das ist ja nicht Ihre Arbeit.
Nein, das ist nicht unbedingt mein Job. Ich hüte mich auch davon, jetzt zu fest Betroffenheitsjournalismus zu machen. Vielleicht einmal alle zwei Jahre schreibe ich was. Ich habe schon was geschrieben über den Tour de Sens, über den Reiseveranstalter aus Stuttgart, der Reisen für Blinde und Sehende anbietet. Das habe ich alles auch schon gemacht. Ich habe auch schon Stadtrundgänge getestet und so für Blinde und so. Das mache ich, aber das ist eigentlich nicht mein Job. Weil mache ich vielleicht mal, wenn ich in Rente bin in sechs Jahren, dass ich mich eher auf sowas dann fokussiere. Aber sonst bin ich ganz normal.
Das heißt, das Schönste ist eigentlich, dass Sie beweisen, dass es eben doch geht, Reiseschriftsteller zu sein und blind zu sein, dadurch, dass Sie es eben machen.
Kann man so sagen. Reiseschriftsteller ist jetzt vielleicht ein großes Wort. Ich bin Reisejournalist, das kann man machen. Muss einfach wirklich alle Sinne einschalten und sich konzentrieren und das wirklich sehr seriös machen.
Was hat sich geändert, seit Sie blind sind? Welche Reiseziele kommen nicht mehr in Frage, die Sie früher vielleicht bereist hätten?
Also ich kann leider nicht mehr mit dem Zelt und dem Jeep durch die Mongolei fahren, weil das hat einfach keinen großen Sinn. Da dominiert dann doch das Optische und die Umstände sind zu schwierig. Ich konzentriere mich eher auf Ziele, die relativ bequem zu erreichen sind, wo ich vor allem auch über Menschen schreiben kann, über Hintergründe der Destination. Die Ziele, die wirklich nur über die Optik laufen, die muss ich mir natürlich schon sparen. Also ich kann jetzt nicht einfach nur über die Ebbe und Flut und die Sonnenuntergänge in der Bretagne schreiben, sondern müsste dort über die Arbeit der Fischer oder der Patissier oder so schreiben. Das musste meine Geschichten anpassen.
Aber ohne es zu wollen, wahrscheinlich wissen Sie schon, dass Sie sehr vielen Menschen Mut machen und ganz vielen Menschen großen Respekt abnötigen.
Ja, das höre ich natürlich auch immer wieder. Ich bin in Winterthur in der Stadt nahe meines Wohnorts in einer Selbsthilfegruppe tätig und da hat es natürlich ganz viele auch blinde ähnliche Schicksale, aber die sind natürlich Hauswart oder Tischler oder so gewesen oder Buchhalter und denen geht das nicht mehr so leicht von der Hand. Die mussten was ganz anderes machen und ich hatte natürlich auch Glück, dass ich eigentlich Textbearbeiter bin und Schreiber und das kann ich mit den technischen Hilfsmitteln bis ich 100 Jahre alt werde. Das ist überhaupt kein Problem.
Aber glauben Sie, dass vielleicht doch mehr Arbeitgeber noch mehr Vertrauen haben sollten, falls ein ähnlicher Fall Ihnen begegnet, so wie es bei Ihnen war mit dem Chefredakteur?
Ich denke schon. Also es gibt immer Lösungen, Möglichkeiten, aber der Betroffene muss natürlich auch wollen. Also man muss natürlich auch den Ehrgeiz haben und den Biss haben, sich durchzusetzen, sich nicht einfach zurückzulehnen und bedauern und zu jammern. Das geht nicht. Man muss wirklich auch die psychische Kraft entwickeln und da zu sein und dann kriegt man dann ja auch den Erfolg zurück.
Können Sie sagen, was Ihnen die Kraft gegeben hat?
Also sicher mal das familiäre Umfeld. Also meine Frau, meine Töchter haben mich immer unterstützt. Ganz toll. Also ich hatte da eine ganz, ganz starke Basis. Dann mein Vater, ein leuchtendes Vorbild. Er ist im gleichen Alter wie ich blind geworden, musste aufhören als Grundschullehrer und hat eine zweite Karriere als Historiker und Lokaljournalist dann gestartet und hat ganz große Anerkennung gefunden. Er hat bis 2014 ist er gestorben, mit 86, hat einen Monat vor seinem Tod noch eine Zeitungsseite gestaltet und ich habe ihn nie jammern gehört über sein Schicksal. Er war ein ganz großes Vorbild für mich.
Also Sie hatten auch nie eine Phase, in der Sie resigniert hätten oder gesagt hätten, jetzt ist es zu Ende?
Nein, aber hatte ich nie. Ich hatte Ängste, aber eine resignative Phase hatte ich eigentlich nicht. Ich habe auch immer vorher versucht, vorauszuschauen, was kommt auf mich zu, habe mich früh mit den technischen Hilfsmitteln und so beschäftigt und es gab eigentlich gar kein Loch, es gab auch keinen einzigen Tag, wo ich nicht arbeiten konnte.
Würden Sie sagen, ich habe die Welt gesehen? Es ist ja bei Reisen hat ja viel doch zumindest mit den Begriffen sehen und Augen und die Augen aufsperren und solchen Dingen zu tun. Sagen Sie es trotzdem?
Natürlich. Also ich habe während 25 Jahren die Welt bereist und viel, viel gesehen. Und jetzt bereise ich sie zum Teil immer noch. Und sehe das vielleicht nicht mehr optisch, aber ich habe dann das innere Bild und stelle mir vor, wie das aussieht und ich hoffe, das ist dann meistens konkurrent mit der Wirklichkeit.
Und Sie haben auch wirklich ein schriftstellerisches Talent, die Leser das sehen zu lassen.
Ja, danke für das Kompliment.
Was wollen Sie noch erleben in Ihrem Leben? Was wollen Sie noch sehen von der Welt?
Destinationen habe ich jetzt keine speziellen Wünsche. Ich möchte einfach die verbleibenden 5,5 Jahre möchte ich noch einen guten Job machen, den Reisejournalismus in den Medien, für die ich arbeite, vorantreiben, auch mit den ganzen Umwandlungen in der Branche zurechtkommen und dann schauen wir weiter, wie es dann nachher weitergeht.
Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Christoph Ammann, Schweizer Reisejournalist. Vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Das war die Sendung Klassik à la carte. Heute mit dem blinden Reisejournalisten Christoph Ammann. Ich bin Philipp Schmid. Ihnen einen glücklichen Nachmittag.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.